macht nicht gerne bei Roy Blacks Lockungen für die Gefühle der imaginativen Schwiegermütter? Wer verliert sich nicht mal gern in einer Gänsehaut beim Schlager hören oder Heimatfilm gucken? So schön kann Schlechtes sein. Und so ist das Schmalzige auch mächtig auf dem Vormarsch. Die Linken müssen mitziehen. Denn wer Camp nicht kennt, der hat verpennt. Camp ist geil, und da fällt alles darunter. Der Reichtum der Gesellschaften, in welche eine kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Rosenstolz heißt die Ware und das eben bei das Kapital. Toll, gell, Chanson, Neudeutsche Welle, jede Menge Synthi-Sound, das kann Mensch hören, auf der neuesten Tonware, die Objekt der Begierde heißt. Die Subjektivismen auf diesem Objekt, sprich die Lieder, pendeln zwischen Chanson, Pop und Schlagereinflüssen hin und her. Und manchmal muss man dann schon der bekennende Trash-Fan heftig schlucken. Ob das nun Ironie oder ernsthafter Gefühlsausbruch ist, nach dem Interview mit Sängerin Anna wussten wir mehr.
Das ist in Deutschland ein bisschen schwierig mit diesem Schubladendenken, ne? Dass man sich sagt, das klingt wie Rosenberg, also muss es Schlager sein. Und deshalb haben wir uns im Prinzip in eine eigene Schublade gesteckt, die wir Modernpop nennen. Und die ist natürlich, weil es ja unsere eigene Schublade ist, entsprechend groß, da passt alles rein, was uns einfällt.
Ja, mondän, für mich klingt das natürlich auch erst einmal ganz platt nach 20er Jahren und damit sind wir natürlich schon wieder bei den Roots vielleicht auch immer und es klingt dann auch nach sowas wie Dandyismus. Kann das?
Nee, finde ich nicht. Also ich finde eine gesunde, teilweise kühle Distanziertheit gehört vielleicht noch dazu, als Gegenpart, als Ausgleich.
Und damit, ja, schafft man was, kriegt man was hin, was man vielleicht irgendwie mit, sagen wir mal, nicht mondänen Haltung irgendwie vielleicht nicht hinkriegt, meinst du?
Ich weiß es nicht. Also wir haben uns das auch nicht richtig ausgedacht, dass es irgendwann mal passiert. Ich denke schon, dass erstmal die Menschen, wenn sie unsere Musik hören, also jedenfalls sagen uns die Menschen, dass die reagieren, also die schriftlich oder wie auch immer reagieren, dass sie sich berührt fühlen von den Texten. Andererseits ist es aber auch sehr schön für die Menschen, wenn sie so wenigstens so einen ganz kleinen Sockel haben, wenn sie jemanden sehen. Also wir wollen uns nicht selber auf den Sockel stellen, aber so ein bisschen distanziert möchten die Leute, glaube ich, die jeweiligen Künstler auch haben. Das liegt an meiner Person.
Ist das Musik dann für den Stehempfang mit Sekt oder ist das...
Nee. Also sowohl könnte, aber so sehen wir uns eigentlich nicht. Ein völlig gemischtes Publikum, hören auch sehr gerne Kinder, auch sehr gerne Mütter mit Kindern. Also es geht inzwischen, was ich sehr witzig finde, die 14-jährige Tochter mit ihrer Mutter ins Rosenstolz-Konzert. Im Durchschnitt sind die Leute zwischen 20 und 30 und vollständig, wie du und ich halt, ne?
Und wie wichtig ist für euch dabei die Sprache, also dass ihr auf Deutsch singt, macht ihr das aus ganz speziellen Gründen oder ist das auch einfach zufällig oder aus dem Bauch?
Da gibt es zwei vollständig banale Gründe. Erstens mal möchten wir schon, dass die Leute auf die Texte hören, weil wir auch eigene Erfahrungen oder nicht nur, aber zumindest selbst erlebte Sachen oder was wir uns vorstellen können, da einbauen wollen, möchten schon, dass die Leute das verstehen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es gibt ganz schön viele englisch sprechende deutsche Bands, wo das Englisch ganz grauenvoll ist. Müssen wir nicht auch noch machen. Aber wollen schon, dass die Leute die Texte auch richtig verstehen können. Es geht da einfach, geht einfacher, wenn man es in der jeweiligen Muttersprache macht.
Was haltet ihr zum Beispiel von einer Forderung, dass deutschsprachige Musik stärker in öffentlich-rechtlichen Rundfunk betont werden soll oder sogar eine Quote eingeführt werden soll? Das hat ja mal der deutsche Rock- und Popmusik
gefordert. Das war der Oberlehrer, ne? Der Mann mit der Brille. Ja, also Quote finde ich erstmal nicht so gut, obwohl es die in anderen Ländern ja auch gibt. Dass generell deutschsprachige Musik mehr im Rundfunk, ob nur öffentlich-rechtlich oder auch privat stattfinden muss, finde ich natürlich ganz wichtig, ganz eindeutig, klar. Ich meine, warum sollten wir unseren eigenen Nachwuchs im Prinzip verdrängen, weil es gibt in Deutsch nämlich auch nicht nur Schlager, es gibt auch gute Popmusik, es gibt auch Rockmusik, die lässt man nur nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade.
Na, nun ist es ja beim Musikmarkt auch etwas schwierig zu sagen, das ist jetzt deutsche Musik. Also es gibt eben auch ganz viele Bands, die aus Deutschland kommen, aber auf Englisch oder in anderen Sprachen.
Ja, die finden ja auch im Rundfunk statt. Zwar vielleicht auch nicht so, aber immerhin. Ich meine, Fear in the Slaughterhouse wird niemals ein Problem haben, im Radio gespielt zu werden.
Aber du meinst speziell auch deutschsprachig?
Deutschsprachig, ja, darum geht es ja. Mhm. Und vor allem alles, was nicht unbedingt Schlager ist. Schlager gibt es ja genügend Sendungen, obwohl sich da der deutschsprachige Anteil inzwischen ja auch schon wieder reduziert. Aber damit will ich auch nicht so viel zu tun haben mit dem Schlager. Also wir machen jetzt keinen.
Mhm. Es gibt ja auch Gruppen, zum Beispiel Blumenfeld, die sagen, wir nennen das gar nicht Deutsch oder das kann man gar nicht so sagen. Das ist einfach eine poetische Sprache, das ist unsere Sprache.
Ja, genau.
Und von daher können wir auch nicht, also wissen wir auch gar nicht, wer das jetzt genau versteht oder ob die Leute das deswegen jetzt besser verstehen, dass es Deutsch genannt wird.
Nee, das hat mit der Deutschnennung nichts zu tun, aber ich bin der Meinung, die Sprache, die wir gerade sprechen, ist Deutsch und das darf man ruhig ausdrücken. Und dann sicherlich gibt es Ausdrucksformen, wie vielleicht auch bei Blumenfeld, wo es vornehmlich nicht um die Sprache, sondern um den Klang der Sprache geht. Hm. Also wo die Worte vielleicht nur bedingten Sinn ergeben, vielleicht auch richtig viel, so viel kenne ich von Blumenfeld nicht, obwohl ich es eigentlich ganz gerne mag, aber wo man vornehmlich die Sätze nach der Lautmalerei, nach dem Klang bildet. Und wir bemühen uns eigentlich mit dem Text auch was ausdrücken zu wollen, vornehmlich Gefühle. So, das ist uns eigentlich wichtig und das soll schon verstanden werden.
Was Anna, die Sängerin, mit ihren Texten und ihrer Sprache will und macht und ob der Schauder kommt oder nicht, kann Mensch ausprobieren. Rosenstolz kommt heute Abend nach Freiburg ins Haus der Jugend in der Uhlandstraße.
Infoladen veranstalten nennen, sondern wir diese linke Literaturmesse will auch mitdiskutieren in dem politischen Bereich.
Die erste linke Literaturmesse in Nürnberg ist voll ausgebucht. Rund 100 Buch- und Zeitschriftenverlage werden vom 18. bis 20. Oktober im GOM an 80 Ständen auf 200 Meter Länge ihre Produktion vorstellen und verkaufen. Veranstaltet wird die Messe von Archiv und Bibliothek Metropolitan im KOM und der Libresso Buchhandlung. Auch das begleitende Veranstaltungsprogramm bietet eine Menge. Die Resonanz auf das Projekt ist gut, von der Nordsee bis in die Schweiz hinein.
Die linken Verlage, die bei der Frankfurter Buchmesse anwesend waren, das sind Verlage, die etwas, kann man nicht nur etabliert, ein bisschen sind, für denen ist es notwendig, natürlich auch dort präsent zu sein, weil sie ja auch in normale Buchhandlungen rein wollen und rein müssen. Und das wird auch weiterhin so sein, deshalb also kann kann man nicht darauf verzichten, dass linke Verlage irgendwie auf der Buchmesse nicht dran teilnehmen. Aber es gibt immer weniger Buchhandlungen, die es auch ökonomisch, aber auch durch das Vertriebssystem linke Verlage praktisch in ihrem Programm drinnen haben. Und dazu sollen wir auch in diesen Bayern-Region etwas einmal aktivieren, dass es bekannter wird, welche Verlage, welche Bücher gibt es überhaupt.
Linkere Literatur hat mit Veränderung, mit Gesellschaftsveränderung zu tun. Die Bandbreite geht vom VSA-Verlag mit der Zeitschrift Sozialismus über gewerkschaftliche Themen zum Verlag Westfälisches Dampfboot, über Rotbuchverlag zu Düste Weltthemen und Lyrik-Zeitschriften und so
weiter. Ich als Buchhändler jetzt sage, das kritisiere ich auch, nur war es als Sachbuch dargestellt, als Aufarbeitung, als Anleitung zum Handeln, Analyse und Handeln. So quasi war hier das Hauptthema. Wir wollen auch mit den Verlagen, und da gab es auch ein bisschen Gespräche, mal anzuregen, dass also auch andere Teile wie Romane, Lyrik und so weiter stärker rauskommt. Arbeit mit den neuen Medien, die Möglichkeit, hier das zu verbinden, also gemeinsame Projekte durchzuführen, da wollen wir ein bisschen auf Anstöße geben.
Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Nach diesem Satz von Che Guevara handeln die Organisatoren der ersten linken Literaturmesse, die vom 18. bis 20. Oktober im Nürnberger Komm stattfindet. Über 100 linke Buch- und Zeitschriftenverlage stellen ihre aktuellen Programme von Lyrik bis zum Ratgeber, von Belletristik bis zur konkreten Utopie vor.
Wir stellen auch fest, auch in der Vorbereitung mit Leuten, mit jungen Leuten, dass sie schon Sachen suchen, Inhalte suchen und Veränderungen wollen. Dass es ein Salat ist, das ist klar, aber es gibt also schon von den jungen Leuten, von jungen Menschen schon den Willen, etwas zu verändern. Der anders ausschaut wie in den 60er, 70er und auch 80er Jahren, das ist klar.
Wir machen keine Alternativbuchmesse, das müssen wir klar sagen. Also Esoterik und so weiter wird bei uns nicht vertreten sein. Es geht explizit um linke Verlage und Zeitschriften.
Also es ist so, dass wir haben das längere Zeit auch diskutiert, auch um den Begriff Link. Ich kenne ja auch dazu, also wie weit es ist. Wir wollen also keine Zensur ausüben. Da wurden wir auch ein bisschen kritisiert, was wir also keine Verlage abweisen. Aber was wir nicht wollen, wo eindeutig der Begriff Esoterik in Bereiche schwimmt, wo fast, ich sag mal, Begriff reaktionäre Geisteshaltung drin ist. Wir haben nichts gegen Psychologie, die auch teilweise mit, der Begriff Esoterik ist, würde ich sagen, ist ein bisschen bei manchen Literaturteilen falsch. Also wir wollen nicht alles, was in dieser Richtung ist, ausgrenzen, aber wir wollen schon da eine Grenze ziehen. Ja. Ja. Also ist es so, dass also natürlich bestimmte Verlage, und es stimmt auch, Teile die Esoterik-Ecke praktisch also bedient wird. Wir wollen es einschränken, aber wir wollen es nicht zensieren.
Dieses Veranstaltungsthema ist breiter geplant, als es sonst in der Linken der Fall ist. Es geht um Zensur in der Bundesrepublik heute, aber auch um die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Von Oliver Tollmein, der zur Kriminalisierung der Zeitschrift Radikal etwas sagen kann, bis zu den Erfahrungen, die Gewerkschaft in die Medien mit der Zensur hat. Wir wollen möglichst umfassend das Thema Zensur in der Bundesrepublik beleuchten.
Wir
wollen die Frage der Zensur etwas stärker im Mittelpunkt stehen in der Diskussion. Nicht nur jetzt Radikalzensur, sondern auch die alltägliche Zensur. Es wird eine Dokumentation der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendeigenen Medien da sein, ist das Schülerzeitungen und Jugendzeitungen. Da wird es eine Diskussion darüber geben, dass die Zensur stattfindet, vielfältiger Form. Es wird die Zensur auch in, bei uns zum Beispiel auch da wieder die Kunstzensur, des Vorfälle in Thüringen und Bayern, im Bereich auch, dass tatsächlich als Zensur stattfindet. Welche Art, das wollen wir deutlich machen und Leute auch sensibilisieren dafür.
Während der Buchmesse werden jeweils mehrfach im Comkino zwei Filme gezeigt. Der bekannte Science-Fiction-Klassiker Fahrenheit 451 zeigt, wie in einem autoritären Staat Bücher als Quelle aufrührerischer Ideen bekämpft.
Fahrenheit ist natürlich also ein Klassiker. Die Idee gab es, also das auch zu verbinden mit solchen klassischen Literaturverfilmungen. Also in die Breite wollten wir auch etwas machen. Wir haben zum Beispiel Hutton, den Grafiker Eric Brugger aus den USA, der ja ein Grafiker bzw. also Karikaturist ist. Und das war das Programm war so, dass also eine Tierschau war, wo sehr viele Jugendliche da waren. Das war eine tolle Veranstaltung. Also wir wollen da uns eng auf Literatur festlegen.
Frühlingsanfang, nicht der kalendarische, also der erste.
Oh, das ist das Band. Ups. Das Original.
Also der Frühlingsanfang ist vorbei. Das war unsere Konserve. Ich wollte nur sagen, am Sonntag jetzt ist Kirchweih, Kilwi oder Hilbi, wie man im Alemannischen sagt. Am dritten Sonntag im Oktober feiert man in den katholischen Gegenden noch ein Erntedankfest. Oft mit Farbenlustigungen, Karussells und solchen Sachen. Besucht die hergerichteten Gräber auf dem Friedhof und isst und trinkt gut. Sowieso bei dem Wetter. Also heute Morgen waren aber schon Sterne am Himmel. Heute scheint es wirklich schön zu werden. Aber bei dem Wetter, da muss einfach was Besonderes her. Und das sind Kilwi-Kirchli. Hier ein Originalrezept aus der Schone, aus Schonach im mittleren Schwarzwald, in dem es nicht nur Originalrezepte, sondern auch Originale gibt. Und wo die Bewohner immer wieder für Schlagzeilen in der Lokalpresse sorgen. Zum Beispiel war vor Jahren der erste Lotteriepreis beim Feuerwehrfest ein Gutschein über 1000 Liter Heizöl. Also die Bodenständigkeit und die Originalität ist doch damit belegt. Jetzt zum Rezept der Kilwi-Kirchli. 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Margarine. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber sie soll die Zähigkeit des Teiges garantieren. Also 1 Pfund Mehl, 100 Gramm Margarine, 3 Eier, etwas Sahne und Salz. Und das wird alles zu einem glatten Kneteig verarbeitet und 20 Minuten muss man den stehen lassen. Jetzt kommt die harte Arbeit und das sollten, so man hat, die Männer ran. Der Teig muss so dünn ausgewählt werden, dass man fast durchgucken kann. Dann tut man Rechtecke ausrädeln und lässt diese auf Tüchern etwas antrocknen. Die Küche wird bald wie von Christoph verhüllt aussehen, denn die Teigmenge ergibt wahnsinnig viele Rechtecke oder auch Rauten. Die, wenn sie etwas angetrocknet sind, werden dann rasch in Palmin ausgebacken, rasch, damit sie nicht sich mit Fett vollsaugen. Und auf ihnen entstehen so Bläderle. Bläderle. Ramon, wie sagt man denn Deutsch zu Bläderle?
Blasen?
Ah, ja, also Blasen oder vielleicht Bläsle. Und also wenn die Bläsle drauf sind und wenn die Ecken hellbraun sind, schnell raus damit und noch auf Küchenkrepp entfetten. Die fertigen und abgekühlten Kirchle stellt man in Weidenkörbchen, und also die tut man so aufstellen in den Körbchen, nicht legen, und lagert sie im kühlen Schlafzimmer auf dem Schrank bis zum Verzehr. Alles Originalrezept aus der Schone. Im Schwarzwald trinkt man frischen Apfelmusch dazu, und ich bevorzuge hier im Breisgau neuen süßen Trauben aus der Region Äpfel und Nüsse. Letzteres alles auf dem Münstermarkt und den Stadtteilmärkten zu finden. Also so ganz passt der nächste Tipp nicht ins Menü, aber ich möchte doch noch darauf hinweisen, dass heute Herr Karl-Heinz Jenne aus Eichstätten die letzten Artischocken aus eigenem Anbau bringen wird. Also wenn das kein eleganter Abschluss ist.
Ja, Frau Zeitz, wo sind denn die Blumen?
Ach so, die Blumen. Ja, also jetzt sind Chrysanthemen-Astern ganz herrlich. Der Bund kostet so um die 5 Mark und sie halten wirklich gut 14 Tage in der Vase. Wem das zu friedhofsmäßig ist, der sollte sich Dahlien leisten. Sie halten kaum eine Woche, aber die Farben sind doch noch so sommerlich und freudig. Und nach wie vor gibt es halt die Sonnenblumen. Die täten doch schön zu den Trauben und den Kiwikirchle passen. Zufrieden?
Klar.
Ciao.
Und der ehemalige General Jelzin in den Machtkampf in Moskau eingegriffen. Er entließ heute Sicherheitsberater Jelzin, Begründung, Präsident Jelzin mit Planer einen Putsch.
Jelzin hätte Fehler gemacht, die Russland geschadet hätten, und er hätte am Präsidenten vorbei gehandelt. Dann griff der russische Präsident vor laufender Kamera zum Zugpferd und beendete die kurze politische Karriere in seinen Diensten. Strotzend vor Selbstbewusstsein ging der russische Präsident dann nach Tschetschenien und machte Frieden. Gestern Abend sah er sich noch als Sieger. Ich bin sicher, dass nicht ich zurücktreten muss. Jelzin wird zurücktreten. Und zwar bald. Kommunistenchef Jelzin sagte in Moskau, diese Konfrontation kann zu einem allgemeinen Frieden hier im Land führen, der schlimme Folgen haben wird und den schwachen russischen Staat zerstört. Jelzin selbst schließlich gab sich heute Abend gelassen. Wirklich leid täte es ihm nur darum, dass er jetzt nicht mehr für den Krieg in Tschetschenien arbeiten könne.
Im Weißen Haus hieß es ergänzend, Arnim Staudt. Aus Moskau sei das gewählte Staatsoberhaupt und habe das Recht, einen neuen Höhepunkt zu treffen.
Dosvidanje, postolom, Boris.
Was dem Papst nicht gefällt.
Der Heilige Vater aus Rom musste sich kürzlich ärgern. Und zwar über die Namensfindung Madonnas für ihre neugeborene Tochter. Lourdes Maria wird sie heißen. Das findet der Papst provozierend, entweihend, abergläubisch. Alles in allem also heidnisch. So war es in der Vatikanzeitung zu lesen. Unbestätigten Gerüchten zufolge handelt es sich bei Wojtyla um den Vater des Kindes. Eingeweihte fürchten jetzt eine Unterhaltsklage Madonnas. Das findet der Papst nicht gut.
Das Wetter. Gibt's immer noch nicht?
Kalt.
Mach doch mal ein Wetter, lieber.
Kalt,
also.
Kalt, kalt.
Es erwartet euch, wenn ihr rausgeht, Kälte, sternklarer
Kälte,
Himmel.
Kälte.
Mittlerweile nicht mehr sternklar, weil es jetzt ja hell ist. Aber wenn ihr euch das Dunkel denkt, dann könnten Sterne da sein. Ja, verantwortlich für die heutige Sendung waren unter anderem...
Maha.
Ramon.
Achim und Christoph.
Und Roland.
Oh, so viel.